Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Im bayerischen Nördlingen steht auch eine St. Georgskirche. Aber im Unterschied zu unserer Kirche hat sie einen Hochaltar. Und im Mittelalter, da nahm der Priester die Beichte nicht im Beichtstuhl ab, sondern hinter diesem Hochaltar. Und wenn dann die Beichtenden hinter den Altar kamen, dann sahen sie zunächst an der Wand das Gemälde, auf dem das jüngste Gericht und die Höllenstrafen dargestellt waren. Und damit wurde dem Beichtenden vor Augen geführt, das hast du verdient. Das ist die Strafe für die Sünde, die ewige Gottesferne. Wenn aber dann der Beichtende niedergekniet ist, dann hat er ein Bild gesehen, das Bild der Kreuzigung, das Jesus darstellt. Und dann konnte er sehen, hier vollzieht sich ein Wechsel, ein Tausch. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Oder wie es im Passionslied heißt, nun was du Herr erdulde, das ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie geht es Ihnen mit dieser Aussage? Finden Sie das etwas übertrieben? Wie jener Mann, der zu einem Pfarrer in die Beichte kommt und sagt, ich weiß gar nicht, was ich als Sünde bekennen soll. Ich weiß gar nicht, was ich in den letzten 5 Jahren hätte anstellen sollen. Ich habe nichts gestohlen im Supermarkt, ich bin keine Ehe eingebrochen, habe keine Bank ausgeraubt. Und darauf sagt der Pfarrer zu ihm, warten Sie ab, bis Sie nächste Woche aus dem Gefängnis entlassen werden. Das Problem, wenn wir das Wort Sünde hören, das Problem ist, dass wir eigentlich eine falsche Vorstellung haben, was Sünde eigentlich ist. Denn Sünde ist in ihrer Grundbedeutung kein moralischer Begriff, sondern es ist der Ausdruck einer Beziehungskrise. Sünde heißt, die Beziehung zwischen Gott, dem Schöpfer, und uns, den Menschen, den Geschöpfen, ist gestört. Das heißt, die Beziehung zwischen uns und dem Schöpfer ist nicht mehr so harmonisch und so eng und so liebevoll und vertrauensvoll wie im Paradies, sondern wir leben unser Leben, wir handeln, wir tun so, wie wir uns das vorstellen, nach unseren Vorstellungen, nach unseren Maßstäben. Das heißt auf der anderen Seite auch, Gott ist eben nicht die Nummer 1 im Leben. Er ist vielleicht die Nummer 3 oder die Nummer 5 oder nur die Nummer 10. Wir versuchen einigermaßen anständig leben, klar. Aber wenn es um wichtige Entscheidungen geht im Leben, dann hat Gott da nichts reinzureden. Dann darf Gott zuschauen. Und am besten soll er im Nachhinein dann das Ganze noch segnen. Das heißt, Sünde ist also nicht ein moralischer Fehler, nicht ein moralischer Fehltritt, sondern Sünde heißt, dass wir Gott nicht so achten, nicht so ehren, nicht so lieben, wie es Gott zusteht. Und deswegen sind wir angeklagt. Unterlassene Liebe, Gleichgültigkeit, Anmaßung. Der Verhandlungstermin ist auch schon festgelegt. Strafmaß ist auch festgesetzt. Und das heißt, ja, es ist so wie bei diesen Beichtenden in diesem Hochaltar, dass uns das vor Augen gestellt wird, das ist eigentlich das, was dich erwartet. Gottes Ferne, du bist draußen. Du bist draußen und du bleibst draußen und du musst draußen bleiben. Und dann kommt Karfreitag. Und dann kommt Karfreitag und dann sehen wir den Mann am Kreuz, der dort angenagelt hängt, der unschuldig ist, der Einzige, der den Tod nicht verdient hat, der Einzige, der keine Sünde hatte und der nur aus einem einzigen Grund dort hängt, um nämlich die Strafe, das Urteil für unsere Sünde auf sich zu nehmen. Und dann packt Gott in einem unglaublichen quasi Akt alle Sünden dieser Welt auf diesen unschuldigen Jesus und sagt, Das gerechte Urteil für alle Sünde muss vollstreckt werden, aber es wird an Jesus vollstreckt, damit du nicht mehr von Gott verurteilt wirst, damit du nicht von Gott getrennt sein musst. Im Kolosserbrief heißt es, Gott hat den Schuldschein, der uns mit den Forderungen so schwer belastet hat, eingelöst, auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz genagelt hat. Das heißt, Jesus hat für unsere Schuld bezahlt, der Fall ist erledigt. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was das für Jesus bedeutet hat, das können wir uns nicht im Ansatz vorstellen. Denn viele Kreuzigungsdarstellungen, auch viele Kruzifixdarstellungen sind ja völlig verharmlosend. Da wird ein Jesus gezeigt mit ganz kleinen Punkt, Wundmalen, nahezu unversehrt, fast zufrieden, dreinblickend. Aber Jesus ist nicht mit 105 Jahren friedlich im Bett gestorben. Sondern schon vor der Kreuzigung stand er nackt da, wurde geschlagen, gepeitscht, mit Dornenkrone gekrönt, verspottet, angespuckt, schlimmer behandelt als ein Tier. Bewusstlos, schon halb fast bewusstlos am Ende, muss er noch das Kreuz auf den Hügel schleppen. Und dann legen sie ihn aufs Kreuz und treiben die Nägel durch die Hände und durch die Füße. Und dann wird das Kreuz aufgerichtet und er hängt da, nackt, wehrlos zwischen Himmel und Erde. Und das Ganze vor den Augen der Menschen, die schaulustig sind und die gaffen. Es ist damals wie heute. Neugierig stand die Menge dabei, denn sie wollte sich nichts entgehen lassen. Hätten die damals Handys gehabt, jeder hätte sein Handy gezückt und fotografiert. Das Volk gafft. Das Volk gafft, wenn in einem Verkehrsunfall auf der Straße, wenn ein Toter liegt. Das Volk gafft, glotzt in den Fernsehschirm, wenn aus einem zerbombten Hochhaus in der Ukraine Tote getragen werden. Das Volk glotzt, wenn Jesus am Kreuz hängt und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber es glotzt nicht nur, sondern es ergötzt sich sogar dran. Es heißt, sie verspotten, sie lästern Jesus, sie machen sich lustig und sagen, Jesus, jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Wenn du wirklich der Messias, der Sohn Gottes bist, dann steig jetzt einfach runter vom Kreuz und demonstriere deine Macht. Seht ihr, seit 2000 Jahren gibt es zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die einen Menschen, die von Herzen dankbar sind für dieses Angebot, für das, was Jesus getan hat und die das annehmen, diese Stellvertretung, diese Vergebung, die dankbar sind, dass Jesus das getan hat. Und es gibt die andere Gruppe, die die Nase rümpft und die empört ist und die sagt, das ist doch eine Beleidigung. Ich brauche niemanden, der für meine Sünde stirbt. Und so war es bei den beiden Männern, die zusammen mit Jesus gekreuzigt wurden. Im Lukas-Evangelium heißt es ja dann im 23. Kapitel, mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt, also der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Und da wurde Jesus ans Kreuz genagelt, rechts, links von ihm die beiden anderen. Und dann kommt der eine und dann sagt auch der, wie die Leute, die Schaulustigen zu Jesus, Jesus, bist du der Messias? Dann beweis es, dann hilf dir, hilf uns. Aber der andere, der fällt seinem Komplizen ins Wort und sagt, hallo, stopp. Fürchtest du Gott nicht jetzt einmal kurz vor dem Tod? Wir sind zu Recht hier. Wir haben den Tod verdient. Aber der in der Mitte, der hat nichts getan, der hat nichts Böses getan. Und dann kommt ja diese, ich finde, das ist die, für mich die bewegendste Stelle, Szene, in diesem, auch im Lukas-Evangelium, wo dann dieser eine zu Jesus sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann sagt Jesus zu diesem Mann, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist der erste Mann, von dem wir wissen, dass er durch den gekreuzigten Jesus gerettet wurde. Der erste, der durch Jesus in den Himmel gekommen ist, der drin ist. Und das war ein Mann, der war kriminell, das war ein Mörder, das war ein Terrorist. Aber es war eben einer, der nicht die Schuld weggeschoben hat, der nicht gesagt hat, die Schuld ist das System. Schuld sind die Eltern, Schuld ist Elternhaus, Schuld sind die Lehrer, Schuld ist die Gesellschaft. Er hat gesagt, nein, ich bin schuldig und ich hänge zurecht hier, ja. Aber Jesus, denke an mich. Und das ist eine groteske Situation, dass da ein Mensch, der weiß, ich bin ein Sünder, der am Kreuz hängt, in der letzten Minute zu Jesus sagt, nimm mich auf. Und Jesus sagt, du wirst heute im Paradies sein. Und das heißt, dieser Mann, der starb im Frieden, der war drin. Der auf der anderen Seite, der starb mit Lästerung auf den Lippen, der blieb draußen. Und das ist das Dramatische, liebe Gemeinde, obwohl der genauso nah an Jesus dran war. Und das ist eine ganz scharfe Warnung an jeden von uns. Man kann ganz nah dran sein, man kann sagen, ich weiß, Jesus war da, ich weiß, Jesus hat gelitten, ich weiß, Jesus ist am Kreuz gestorben und ich kann trotzdem verloren gehen in Ewigkeit. Wenn ich mich nicht vertrauensvoll an Jesus wende. Im Alten Testament, da gibt es beim Propheten Joel ein Versprechen, da heißt es, es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden, auf dem Berg Zion bei Jerusalem wird Errettung sein, bei Joel. Lange, lange vor der Kreuzigung ausgesprochen. Und es hat sich wortwörtlich erfüllt, als Jesus da hing, auf der Müllkippe Jerusalems. Da hat ein armer Mensch hat Jesus den Namen des Herrn angerufen. Jesus, denke an mich. Und er wurde gerettet. Er erfuhr Gnade, Vergebung. Er war drin im Paradies. Er war gerettet. Und dieses Versprechen, das Jesus gegeben hat, das gilt bis heute für jeden, der den Namen von Jesus anruft. Und wenn Jesus so einen Mann gerettet hat, der wirklich schlimme Dinge getan hat, der wohl ein Mörder war, ein Terrorist, an dessen Händen das Blut geklebt hat. Wenn so ein Mann gerettet werden kann, dann kann jeder gerettet werden. Egal, wie groß oder wie klein in unseren oder anderen Augen die Sünde ist, wenn wir uns an Jesus wenden. Ich möchte allerdings vor einem Irrtum warnen. Es gibt ja Leute, die aus dieser Geschichte völlig falsche Schlüsse ziehen. Manche sagen ja, wenn das ja so ist, dass man quasi im letzten Moment, quasi auf dem Totenbett noch quasi die Richtung wechseln kann, dann kann ich das ja noch schön aufsparen, habe ich ja noch ein paar Jahre Zeit. Dann kann ich die Bekehrung aufs Totenbett verschieben. Aber das ist eine fatale Fehleinschätzung. Denn eben dieser Mann am Kreuz ist ja nicht das Vorbild für den, der die Bekehrung aufschiebt, sondern der sie im ersten Moment wahrnimmt, der dort, als er hängt und neben Jesus die erste Gelegenheit nutzt er, um sich an Jesus zu wenden. Der Mann, der hat wahrscheinlich vorher nie Jesus irgendwo gehört oder Predigten gehört oder irgendwas. Der hatte noch gar nichts gehört, aber jetzt hat er Jesus begegnet und da hing er am Kreuz. Und dort sagt er im ersten Moment, im ersten Augenblick, Jesus, denke du an mich. Manche sagen, ja gut, die Leute hatten es damals einfacher. Die haben Jesus gesehen. Die haben gesehen, wie der Jesus da hängt. Die haben gesehen, was er sagt, was er betet am Kreuz. Das war viel einfacher. Aber davon bin ich nicht überzeugt, dass es einfacher war. Denn was haben die Leute gesehen? Sie haben eine arme Kreatur gesehen, einen misshandelten Menschen, der dort hängt. Arm und schwach. Der hängt wie ein Verbrecher, ein Häuflein Elend, hilflos angenagelt, ein halbtoter Mensch. Und die anderen, die ja da standen, haben das ja auch gesehen und sie haben alle nicht geglaubt. Das war nicht einfacher, denn das Entscheidende ist, dass wir erleuchtete Augen des Glaubens brauchen. Und das ist mehr wie normales Sehen. Dass man nicht nur das quasi das Äußere sieht, sondern dass man wirklich sieht, da hängt der Sohn Gottes für meine Sünde und trägt meine Schuld. Das sind erleuchtete Augen des Glaubens. Da kann man nur darum bitten, dass Gott einem diese Gnade schenkt, dass wir das erkennen, wie dieser eine Schächer. Und darum wiederhole ich es immer wieder, wer den Namen des Herrn anruft, wer auch immer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Und das heißt, es ist heute noch nicht zu spät. Es kann morgen für den einen oder anderen von uns zu spät sein, das weiß ich nicht. Kann ich keine Aussage machen. Aber ich kann mit jeder Gewissheit sagen, heute, jetzt ist es nicht zu spät, sich an Jesus zu wenden, die Vergebung der Sünde, das Geschenk des ewigen Lebens zu empfangen. Und deswegen, ich bitte Sie ganz herzlich, sagen Sie zu ihm, Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich bitte dich, vergib mir, reinige mich von meiner Schuld und nimm mich auf in dein Reich, lass mich ein Kind Gottes werden. Und dann werden sie gerettet, augenblicklich. Und dann sind sie nicht mehr draußen, sondern dann sind sie drin. Und alle Bittsteller sagen Amen.